Herzlich willkommen hier beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen. Das ist der Ricardo auf der linken Seite und der Gabriel auf der rechten Seite. Die beiden gehören zu der Bewegung Studenten stehen auf oder kurz STAUF. Ich bin auf euch aufmerksam geworden durch eine Aktion auf Instagram. Die war aus Nürnberg. Die habe ich auf Instagram verfolgt, wo lauter Luftballons in der Straßenbahn oder in der Bahn lagen. Und fand ich ganz interessant. Im Allgemeinen würde ich mal so sagen, ist eure Bewegung hauptsächlich während der Hochphase der Corona-Lockdowns und so weiter entstanden. Aber erstmal herzlich willkommen und vielleicht führt ihr mich einfach oder unsere Zuschauer ein bisschen in eure Entstehungsgeschichte ein.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist STAUF so ziemlich in der Hochzeit der Corona-Zeit so entstanden und setzt sich dementsprechend auch mit jungen, kritischen Menschen halt eben zusammen, die eben zur Zeit, wo hier Lockdowns und Grundrechtseinschränkungen bis zum geht nicht mehr waren, halt gemerkt haben, dass irgendwas nicht so ganz hier stimmt und sich irgendwie vernetzen wollten.
Das ist ja halt das Verrückte, oder? Das war so eine total spontane, kreative Geburt in einer irren Zeit, wo was passiert ist, was wir bis jetzt eigentlich individuell und kollektiv noch lange nicht richtig verstanden haben, was da eigentlich überhaupt mit uns passiert ist. Das ist ja mindestens gefühlt aus dem Nichts über uns hereingebrochen, auch wenn wir natürlich wissen, wenn man informiert ist, dass das eine Vorgeschichte und auch Vorbereitung gehend hatte und so aus dem Nichts nicht gekommen ist. Aber so hat sich's zumindest angefühlt. Und über Nacht war das Land ja plötzlich zu. Das war ja völlig surreal. Also das war ja während am Anfang noch so eine rechte Verschwörungstheorie war, zu sagen, dass es ein gefährliches pandemisches Virus ist. Laut BR war es kurz darauf, eine rechte Verschwörungstheorie, das Gegenteil zu sagen. Dann musste man Häkelmasken tragen. war das Land plötzlich zu, und zwar einfach zu. Und dann gab es auch plötzlich dann musste getestet werden, dann gab es die Impfpflicht, was eine Verschwörungstheorie war. Dann waren unsere Institutionen dicht, da kommen ja dann wir ins Spiel, weil diese unglaublich totalitären, repressiven Maßnahmen dann ja vor allem in Behörden und Institutionen und Administrationen überall durcherzwungen worden sind. Und wir waren einfach über Nacht von der Universität, erst war sie dicht für alle. Und dann im nächsten Schritt, als sie wieder teilgeöffnet wurde, für alle, die sich haben nötigen lassen, die sich unterworfen haben und die gehorsam waren, waren wir dann ja von allem ausgeschlossen. Und dann war nicht klar als nächstes, wann man mit in der Hochzeit dann wirklich, als man in Kinos als ungeschlumpfter und ungetesteter nicht mehr rein durfte, während der Rest der Gesellschaft wieder fröhlich reinspazieren konnte, war ja nicht klar, ob wir als nächstes in Lebensmittelgeschäfte noch rein können. Als es dann hieß, das ungeimpft sein muss jetzt endlich richtig, richtig wehtun. Ist ja dieses Buch auch veröffentlicht worden mit den ganzen einschlägigen Zitaten von öffentlichen Personen. Da möge die ganze Republik mit dem Finger auf sie zeigen, wo nochmal gesammelt wurde, wie krass die Hetze und der Druck gegen ungeimpfte und nicht konforme Bürger da war. Und in der Zeit haben wir uns gegründet, weil irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer offen gestanden, halten irgendwie ein Engagement hatte und auch eine gewisse technische Kompetenz offensichtlich und hat dann diese Struktur geschaffen, damit dann in der Basis dezentral und regional überall an den Uni-Orten die kleinen Ortsgruppen als Graswurzelbewegung quasi entstehen können.
Und ich glaube, das ist auch so ein ganz stechendes Stichwort halt, was da auch so angeht, nämlich dieses Dezentrale. Dementsprechend jetzt wir auch, wir sind zwei ganz normale Staufis quasi, wir haben keine großartige Position oder sowas innerhalb von STAUF oder so, wir haben einfach nur gesagt, dass wir uns dazu bereit fühlen, halt auch mit Gesicht halt quasi dafür einzustehen, auch öffentlich halt irgendwie zu machen, und genau das machen wir halt quasi hier. Also das, was wir quasi als eigene Meinung haben, das ist halt auch einfach nur unsere eigene Meinung und stellt STAUF halt nur zu dem Grad halt dar, wie das auch öffentlich in der STAUF-Website und so weiter halt an Positionierungen geht. Also da haben wir dann halt quasi wirklich mit allen STAUFis, so gut es halt irgendwie möglich ist, dezentral halt beschlossen, welche Stellungnahmen wir halt quasi zu welchen Themen halt so wirklich veröffentlichen.
Ja, ich möchte gleich darauf eingehen. Lass mich noch mal für einen Moment bei den Corona-Maßnahmen verbleiben, weil aus der Bewegung ist es ja heraus entstanden. Jetzt bin ich schon eine längere Zeit aus der Uni raus. Und also ich nehme an, jetzt inzwischen, wo die ganzen Maßnahmen bezüglich Corona und so weiter ja nicht mehr in Kraft sind und eigentlich auch kein Mensch mehr das offizielle Narrativ glaubt, ich habe von 2009 bis 2015 studiert. Bei mir, ganz am Ende meiner Studienzeit, wo ich schon nicht mehr drauf geachtet habe, kam zum Beispiel erst dieses Gender-Zeug auf und so weiter und so fort. Und ich war zumindest gefühlt zu meiner Studentenzeit nicht mehr, nicht großartig überregional verletzt. Also ich meine, du hast Dezentralität gerade schon angesprochen, er kommt aus Marburg, habt ihr mir kurz vorher verraten, ne? Wie schnell ist man da aus dieser Zeit heraus, dass du, ich meine, du bei unseren Zuschauern läufst du sowieso offene Türen ein, so wie du gerade die ganzen Maßnahmen beschrieben hast. Ne? Ich nehme an, da wird dir sowieso kein Mensch widersprechen. Ich habe nur die Perspektive nicht so intensiv wahrgenommen, wie es bei Studenten gelaufen ist, dass auf einmal komplett die Uni dicht war. Und wie ist dann daraus so schnell ein Netzwerk entstanden. Ich gucke das nochmal ganz kurz nach. Auf eurer Seite kann man nämlich sehr schöne Ortsgruppe verlinken sehen und da sieht man diese ganzen Punkte, wo ihr in Deutschland, Österreich und der Schweiz überall vernetzt seid. Und das ist schon ein ganz schön dichtes Netz. Da kann man euch sehr, sehr schnell finden und überall mit Studenten auf einmal Kontakt aufnehmen. Wie ist das? Also das scheint ja sehr schnell gewachsen zu sein, oder wie sehe ich das? Nicht so schnell?
Ja, also ich würde sagen, eigentlich eher gar nicht. Also an diesen ganzen größeren Phänomenen, die haben ja auch alle eine größere Dimension, die wir zeitgeistlich, kulturell gerade so verrückt erleben, gehört auch für mich irgendwie ganz zentral dazu, also die Kaperung der Universitäten, dass das die Orte sind, wo ein echtes gesellschaftliches, kritisches Potenzial irgendwie von ausgeht, das wurde erfolgreich von den Herrschenden völlig eingehegt. Also das ist entschärft. Mhm. Von der Seite droht denen keine Gefahr mehr, indem die Deutungshoheit darüber übernommen haben, was kritisch ist. Und das aus der Sicht von Macht und Herrschaft vordefinieren, sodass es ihnen ungefährlich ist. Damit ist es völlig witzlos geworden. Das ist nur noch wirklich opportunistischer Karrierismus und mit Scheinkritik und bla 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 überall da, wo es gelenkt ist, wo es nicht wehtut und wo es überall da nicht hinführt, wo es wirklich an den Pfeffer gehen würde. Und das andere Ding dabei ist ja damit einhergehend, dass nehmen uns da als Vertreter der jüngeren Generation auch überhaupt gar nicht von aus, dass wir durch diese krass weiter fortschreitende Atomisierung der Gesellschaft, je jünger die Menschen werden, das geht dann mit so Phänomenen wie Digitalisierung ganz sicherlich mit einher, und asozial Media nenne ich das immer, was immer mehr das Leben in so eine virtuelle Scheinwelt verlagert, statt in der sozialen, echten Realität, der materiellen, wo man agiert, wo man sich organisiert, wo man handlungsfähig wird, wo man aktivistisch irgendwie wird. Und dass die jungen Menschen irgendwie auch in einer, also das Verrückte bei diesen ganzen Demonstrationen und so weiter und so fort in den 3 Jahren war ja dann auch, dass man, wen hat man da hauptsächlich gesehen? Die angebliche Risikogruppe. Also es war ja echt absurd. Und das erlebe ich jetzt auch bei den Friedensdemonstrationen und so weiter, dass die jungen Menschen so apathisch geworden sind und so krass entmutigt worden sind und auch so verängstigt worden sind und auch einfach ja fast so wie den Stecker gezogen, sich irgendwie politisch, gesellschaftlich zu engagieren und zu exponieren und mit den einschlägigen Themen zu beschäftigen. Und das hat also in meiner Wahrnehmung, deswegen erzähle ich das so ein bisschen ausgreifend, lange gedauert, weil wir, und das heißt gar nicht, dass irgendjemand schlecht oder böse ist, ich glaube, das ist einfach sozusagen die Herausforderung der Zeit. Das ist was, wo was ungleich schwieriger für uns in unserer Zeit irgendwie ist als zu anderen vielleicht. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sich junge Menschen organisiert und vernetzt hatten, bis es Stauf gab, bis ich das zumindest darauf gestoßen bin, obwohl ich selber Student bin und seit dem Frühjahr 20 in der Demokratie- und Freiheitsbildung im Widerstand schon war. Dann hatten wir erst eine Bürgerliste schon gegründet in Marburg und eine Bürgerinitiative und so weiter und so fort. Und da war ich schon lange aktiv und bin dann irgendwann mal darauf gestoßen, dass es eine neue Stauf-Ortsgruppe gibt, die der liebe Ricardo dann gegründet hatte, bevor er selber überhaupt in Marburg angekommen war. Also ich würde sagen, das hat eigentlich eher lange gedauert. Und das hat auch spannende, interessante Gründe, glaube ich, die ich mal probiert habe, so ein bisschen zu skizzieren. Und dann ist es auch so, muss man leider bei allem, so optimistisch ich das gerne klingen lassen würde, aber ich will auch nichts da schön färberisch bemänteln. Ich würde auch sagen, unterm Strich sind wir furchtbar wenig, also viel zu wenig. Wir müssen unbedingt viel mehr werden. Wir sind also, in so einem Tröpfchen auch in dem Organismus der Universität gesehen, auf den heißen Stein, da muss noch ganz viel wachsen, ja. Da ist noch viel Luft nach oben, da muss noch ganz viel passieren.
Ja, ja gut, ich sag mir das, Entschuldigung, ich komme sofort trotzdem. Ich wollte nur kurz einwerfen, dass du hast gerade selber im Voraus schon gesagt, ja, alles aus der Universität ist mehr oder weniger gekapert, ne? Und du hast dort die ganzen offiziellen Stellen. Wir befinden uns halt nun mal einfach nicht mehr in diesem Zeitalter von vor 100 Jahren. Die Universität ist privat und das ist der Ort für freies Denken. Diese Zeit ist einfach vorbei. Und wenn du Leute hast, die irgendwie gegen die öffentliche Stimme kritisch sind, dann sind das oft auch noch diese ganz harten Linken, also irgendwelche kommunistischen Gruppen und so weiter. Und die waren ja öfters so in der Richtung, wo so, ach, das ist das offizielle Narrativ. Naja, das geht mir noch nicht weit genug. Deswegen, ja. das ist dann auch noch wirklich besonders schwierig. Nur so vielleicht ein bisschen als Entschuldigung, warum alles nicht immer so schnell geht, wie man es gerne hätte. Das ist irgendwie ein bisschen verständlich, denke ich.
Ja, und ich glaube, weil wir auch auf eine Art als junge Generation da irgendwie, also wir sind da auch ganz viel im Austausch und am drüber nachdenken und am probieren, unsere Zeit überhaupt erstmal zu verstehen. Das ist ja nur noch alles wirklich alles andere als klar. Und ganz sicher haben wir da irgendwie nicht die krassen Antworten oder so. Aber ich glaube, dass wir als junge Generation auch wirklich in allen gesellschaftlichen Bereichen eigentlich wieder wie eine richtige, was von uns erwartet wird, ist eine richtige Pioniersgeneration zu sein wieder, weil wir in einer Situation sind, wo die ganzen alten konventionellen Wege wie bisher eigentlich alle nicht mehr funktionieren. Da gab es eine Zeit, die war sehr traumhaft, die war sehr bequem, da konnten wir uns furchtbar ausruhen, da musste man eigentlich nur, was dann so tolle Soziologen wie Harald Welzer, der auch völlig versagt hat in der Pandemie dann, das Konzept geprägt hat, dass er auch gesagt hat, wir haben eigentlich gesellschaftlich gar keine echten Zukunftsentwürfe mehr. Wir haben nur noch Gegenwart plus. Also morgen ist einfach immer nur noch die Fortsetzung von heute. Und jetzt sind wir aber an der Stelle, dass der...
Wie verdient man mit sowas eigentlich Geld? Das ist doch unglaublich. Ja, Wie kann so jemand überhaupt einen Job haben?
Ja, bis dahin hätte ich noch gesagt, sehr verdient, wenn er dann das noch ein bisschen konsequenter auch durchgehalten hätte in seiner Maßnahmenkritik und so und sich da wirklich treu geblieben wäre, dann wäre es noch besonders beeindruckend gewesen. Aber ich glaube, wir sind wirklich an dieser Pionierstelle, wo wir ganz viele, wir müssen Sachen ganz neu wiederentdecken, die regelrecht verloren gegangen sind. Und wir müssen auch ganz neue Wege dafür gehen, die noch niemand vorher gegangen ist und die keiner kennt. Das ist was Neues als Generation. Das ist was völlig anderes als bei den Boomern oder so oder unseren Eltern noch, die eigentlich ziemlich, die Gesellschaft war ziemlich gesettelt. Das war sicher, das hat gut funktioniert, die Macht war halbwegs eingehegt. Und man konnte so weitermachen, wie es das bisher gelaufen ist. Aber die Zeiten sind vorbei. Wir müssen ganz grundsätzlich neue Sachen wiederentdecken und neu machen. Und
ja. Ich denke, du sagst es quasi so quasi als Grundstein. Da lass uns doch einfach ins Detail gehen mit was die Positionierungen genau von Stauf sind. Ne? Ich habe die Seite jetzt gerade offen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt alles vorgehen, also ich gehe mal die Oberpunkte durch, ja. In euren Positionierungen steht zunächst mal Meinungsfreiheit und öffentliche Debatte. Ich denke mal gerade, das war zur Corona-Zeit so, naja, natürlich der Hauptkurs. Es gibt keine kritischen Gegenstimmen und das ist etwas, wo man sich natürlich als allererstes dagegen positioniert. Gerade zur Corona-Zeit fällt mir eigentlich auch immer wieder ein, ich war auch auf unterschiedlichen Corona-Demos. Was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, ist, es wurde sehr viel darüber debattiert, sind die Maßnahmen sinnvoll oder sind sie nicht sinnvoll? Es wurde relativ wenig darüber diskutiert. Und wenn es die sinnvollste Maßnahme der Welt wäre, dann ist das immer noch meine Entscheidung, ob ich sie annehme oder nicht.
Also die Legitimität, ne?
Vollkommen, ja. Und darüber hatte ich das Gefühl, darüber wurde mir persönlich zu wenig diskutiert. Ich meine, gut, ich bin ja auch ein Libertärer, ich sehe das Ganze ja auch aus einer weiteren Perspektive als der medizinischen, aber die medizinische Perspektive ist natürlich zu diesem Zeitpunkt das gewesen, was alle Leute interessiert hat. Nur meine Perspektive war halt immer, und wenn du mir eine Impfung präsentierst, die tatsächlich sicher wäre und ich habe keine Zweifel daran und es ist 100% und die heilt auch noch Krebs und AIDS, du hast trotzdem nicht das Recht, mir die aufzuzwingen. Das war immer meine Perspektive, das habe ich bei vielen
Demos. Man hat auch so trotzdem nicht das Recht, dann irgendwelche Grundrechte einzuschränken, halt. Also die sind ja nicht ohne Grundrechte oder Menschenrechte. Also das hat ja schon auch Sinn und Zweck, dass wir solche Regeln eigentlich für unsere Gesellschaft festgehalten haben.
Und es sind ja auch Abwehrrechte gegen den Staat. Ja. Das ist ja auch für eine freiheitlich-demokratische Gesinnung ganz entscheidend. Und wir auch als Studenten stehen auf. Wir stehen ja zu unserem Staat. Und einer der Hauptkritikpunkte in dieser Zeit für uns war eben gerade nicht, also gerade die Kaperung unseres Staates, unseres organisierten Gemeinwohls vom Volk, durch das Volk, für das Volk, genau das abzuwehren war ja unser Ziel, nicht das Gegenteil davon. Wir wollten das Ding nicht loswerden, wir wollten, wie das dann medial ja oft geplottwistet wurde, wir wollten, dann hieß es Demokratiegefährder, wir wollten auch unsere Verfassung nicht loswerden. Wir haben mit dem Finger genau auf die Leute gezeigt. Ja, mag ja auch angehen, wir nicht. Aber also der mediale Plottwist war ja trotzdem völlig absurd, weil das war ja alles diese Rhetorik nach dem Prinzip haltet den Dieb, weißt du, wie ich meine? Also die da gesagt haben, Demokratiegefährder, das sind diejenigen, die die größte Gefahr für unsere Demokratie gerade sind. Und diejenigen, die gesagt haben, Staatsdelegitimierer und damit uns gemeint haben, das sind diejenigen, die durch ihren korrupten Machtmissbrauch in Permanenz unseren Staat kapern und delegitimieren. Mhm. Und deswegen meine ich schon mal mit den Abwehrrechten, der Witz ist ja auch eigentlich, wenn Staat irgendeine Berechtigung hat, und wir sehen das so, dann ja vor allem für genau sowas, um genau das sicherzustellen, dass mir nie irgendjemand tyrannisch, was er für richtig hält, mit brachialer Gewalt psychisch oder sogar physisch aufzwingen kann. Genau dafür gibt es die Karre. Wenn sie irgendeine Legitimation hat, dann dafür. Und das war also so verrückt in dieser Zeit. Und das ist auch Ausdruck, so ein letzter Gedanke, den ich dazu noch, weil ich glaube, diese kulturelle Dimension ist auch total entscheidend. Was du sagst, fand ich total, da kann ich mich so mit identifizieren. Das hat auch für mich den Nagel so auf den Kopf getroffen, das war so skurril an dieser Zeit, dass die Debatte von Anfang an so eine völlig technokratische Schlagseite hatte, weil es war nur follow the science, die unwissenschaftlichste Aussage, wie jeder weiß, der sich ein bisschen mit Wissenschaft mal beschäftigt hat, die es gibt, und dann war die einzige Frage technokratisch, bringen die Maßnahmen was, dann müssen wir sie machen, oder bringen sie nichts, dann machen wir sie trotzdem, weil sicher ist sicher. Ja. Und die Frage der Legitimität hat überhaupt keiner mehr gestellt, weil uns diese tiefere Ebene der Werte und der Kultur, der freiheitlichen Werte, der liberalen Kultur und der Legitimation und der Prinzipien völlig flöten gegangen ist.
Ja, und du hast ja auch schon am Anfang
diese Alternativlosigkeits-Rhetorik, entschuldige, das fiel mir gerade noch ein, da kommt dann in diesen technokratischen Debatten diese Alternativlosigkeits-Rhetorik immer ins Spiel. Wir wissen, was richtig ist, follow the science, das müssen wir jetzt auch machen, und Alternativen gibt es dazu nicht mehr. Dann braucht man auch plötzlich nicht mal mehr eine öffentliche Debatte, und dann gibt es plötzlich nicht mal mehr einen Diskurs, und dann gibt es nicht mal mehr Meinungen.
Und ich glaube, noch ganz kurzer Gedanke dazu, ich glaube, diese Grundhaltung auch, genau das ist das, was uns in unserer Generation auch so wirklich fehlt, weil uns das in der Schule halt quasi irgendwie auf einer ganz oberflächlichen Ebene halt irgendwie beigebracht wurde. Ja, es gibt sowas wie Menschenrechte, Grundgesetze und sowas, und die sollen das halt irgendwie darstellen. Aber das kam schon von Generationen, die eigentlich überhaupt gar keine Erfahrung mehr damit haben, was es denn wirklich heißt, gegen den Staat irgendwie zu sein oder halt wirklich den Staat kontrollieren zu müssen, auf die Finger zu schauen halt quasi. Also schon eine Generation, die da halt quasi eingeschlafen ist in ihren bürgerlichen Pflichten, und dass wir das jetzt also bei den jüngeren Leuten eben neu entdecken müssen, und dass das jetzt eben auch auf eine Art so schleppend ist, ist dann auch irgendwo selbstverständlich auf eine Art und Weise, würde ich sagen. Also klar, es ist irgendwie jetzt schwieriger, das nochmal neu zu entdecken, als das bereits Bekannte halt irgendwie weiter auszubauen.
Ja. Ja, also Nur als ganz kurzen Einschub, was du eben schon gesagt hast und was du am Anfang schon gesagt hast, ist dieses Follow the Science, die Wissenschaft, die ändert sich ja auch permanent. Das, was ja, es geht mir immer noch nicht aus dem Kopf, dass der Christian Drosten ja im Fernsehen gesessen hat und gesagt, mit den Masken hält man das nicht auf, und 2 Monate später waren sie Pflicht. Und es ist mit absolut allem so gegangen. So, es war eine Sache absurder als die nächste, und das ist ja noch nicht mal auf Corona beschränkt. Das geht uns mit dieser ganzen Energiewendendebatte, geht uns das ganz genauso. So, ja, CO2 ist das böse Treibhausgas überhaupt, und jetzt schalten wir die komplette Atomkraftwerke die CO2-neutral ist. So, ich meine, es ist eine Sache ist absurder als die nächste.
Und alle anderen Kraftwerke auch.
Ja, also wenn du dem Narrativ folgst und bis zu Ende gehst, dann müsstest du alle Maßnahmen, die ergriffen werden, ablehnen. Und das ist das, was für meine Sicht aus überhaupt null Sinn ergibt. Entweder ist das Narrativ falsch, wozu ich natürlich tendiere, aber ich tendiere halt für einen freien Wettbewerb der Ideen. So, die einen sollen sagen, das und das halten wir für richtig, und dann machen wir das. deswegen halt Dezentralität. Aber genau da würde ich halt ein bisschen einhaken von wegen, ich verstehe durchaus, vor allem wenn man eine größere Bewegung ist, dass man erstmal hingeht und sagt, ja, wir wollen nicht den Rechtsstaat abschaffen, sondern wir sehen das Ganze, was hier passiert ist, als einen Bruch mit dem Rechtsstaat und so weiter. Das ist auch eine Perspektive, die im Allgemeinen häufig dargestellt wird und vor allem mit dem sich derjenige, der das zum ersten Mal hört, auch wohlfühlt. Und nichtsdestotrotz habe ich bei vielen Demos auf der, ich komme aus Trier und dort hießen die, wie heißt das jetzt nochmal? Freiheit, ach, irgendwas, Freiheitweg. Wir heißen alle irgendwas mit Freiheit, ne? Mhm. Und war auf den Demos, da waren dann auch immer irgendwelche Redner, die haben gesagt dann so, ja, wir sind für Freiheit, wir sind für Frieden und wir sind für Demokratie. Und jedes Mal bei Demokratie bin ich so, aber die Demokratie hat uns doch hier hingebracht. Also das Grundgesetz ist auch nach wie vor in Kraft. Das Grundgesetz und die Demokratie, die haben diese Maßnahmen nicht aufgehalten, sie haben sie möglich gemacht. Das ist immer so ein bisschen meine Perspektive. Und das Problem ist, wenn man jetzt von diejenigen, die immer vorgeworfen bekommen, ja, wir sind ja gegen die Demokratie, wir sind gegen den Rechtsstaat oder sowas. Also das ist bei der AfD medial der Fall, das ist dann bei irgendwelchen Leuten, die sich als Neurecht selber positionieren, der Fall. Bei denen denke ich halt jedes Mal ist das Problem, die wollen diesen Staat halt auch übernehmen. Das will ich als Libertärer mitnichten. Ich will im Gegenteil, ich will die maximale Souveränität über mich selbst und maximal über den kleinen Kreis, in dem ich mich befinde. Also ich hätte halt gerne eine Abspaltung. Ich möchte gerne, dass Deutschland aus der EU austritt. Ich möchte den Länderfinanzausgleich abschaffen. Dann möchte ich, dass die Bundesländer eigenständig werden. Und dann möchte ich, dass die Kreise und Kommunen so eigenständig sind, sodass da jeder sagt, wir machen unsere Regeln auf die Art und Weise, wie wir das für sinnvoll halten und nicht, wie uns das aus zentraler Sicht von ganz, ganz weit entfernt aufgedrückt werden. Das ist so meine Perspektive. Deswegen, ich finde, dieses Demokratie ist etwas, das klingt in den, weil es auch medial immer wieder wiederholt wird, das klingt in den Ohren von den meisten Leuten, die das gewöhnt sind und die damit seit Jahrzehnten beschallt wurden, klingt das wahnsinnig positiv. Aber für mich ist es so eine Form von nichts in unserem Leben verhält sich auf eine demokratische Art und Weise. So, du kaufst dir deine eigenen Klamotten, du entscheidest, wohin du in Urlaub fährst, du entscheidest, wo du arbeitest und wo du wieder kündigst, wenn du dir deine Arbeit nicht gefällt. Du entscheidest, wo du wohnst, du entscheidest dir deinen Partner selber. Alles das basiert auf Eigentumsrechten. Demokratie ist genau das Gegenteil davon. Da geht jemand anderes mit einem Stimmzettel hin und sagt dann so, das und das machen wir, ob du das willst oder nicht. Also du kannst deine Stimme dagegen abgeben, aber ob du zustimmst oder nicht, das ist eine Mehrheitsabstimmung. Von Mehrheitsabstimmung bin ich so halt überhaupt kein Freund.
Mhm. Also ich sehe das völlig anders, aber genau über sowas wieder normal reden zu können, einfach, das ist, glaube ich, auch gesellschaftlich ein total entscheidender Punkt. Und das ist das, was wieder auch möglich werden muss, was auf eine gruselige, totalitäre Weise in unserem öffentlichen Debattenraum völlig verloren gegangen ist, dass das Gegenstand völlig normaler, bürgerlicher, öffentlicher Debatten ist. Selbstverständlich ist alles davon diskutabel. Warum soll es das nicht sein? Und selbstverständlich ist es ein Wettbewerb der Ideen. Und selbstverständlich ist genau das die Idee, die Liberale von freier Rede und Gedankenaustausch. Und da sind wir auch sozusagen auf eine Art erstmal ein bisschen gerade mit Studenten stehen auf so einer Metaebene, dass wir sagen, um die konkreten, was dann da entschieden wird und für was man Konsense kriegt und welche Meinung sich durchsetzt, das ist ja auf eine Art schon, das ist ja gar nicht das Problem. Das Problem, was wir aktuell kulturell und politisch haben, ist, dass wir nicht mal mehr die Debatten überhaupt vernünftig führen können darüber. Ist ja viel schlimmer als das. Also die Vorvoraussetzungen dafür fehlen. Das, was Rainer Mausfeld, der Kieler Kognitionsforscher und unglaublich verdienter Aufklärer, den ich sehr schätze, für mich immer so toll beschreibt als der öffentliche Debattenraum ist das Herzstück der Demokratie. Entweder der ist frei und da kann eben dieser freie Ideenaustausch und freie Rede stattfinden, dann ist Demokratie möglich. Oder er ist futsch, weil man ihn zerstören kann und dann war es das auch mit Demokratie. Dann ist es Scheindemokratie und Fassadendemokratie und da kommt mein Punkt ins Spiel. So, ich kann deine Sichtweise darauf total verstehen und auf eine Art hängt es vielleicht auch daran, so wie man die Worte verwendet. Wenn man unter Demokratie das versteht, sozusagen empirisch, was wir jetzt noch finden und was ständig Demokratie genannt wird, dann bin ich völlig bei dir. So wirklich auch mit der ganzen Kritik. Ich würde sagen, da ist aber genau schon der Fehler. Unser Demokratieverständnis hat halt furchtbar gelitten und das zeigt sich empirisch. Und das, was wir hier ständig überall Demokratie nennen, das ist Elitendemokratie, Scheindemokratie, Fassadendemokratie, tiefer Staat, wie auch immer man das Kind nennen will. Die Demokratie als unglaubliches zivilisatorisches Experiment, was in der Blütezeit der griechischen Klassik im 5. bis 4. Jahrhundert vor Christus in Athen entsteht, das ist, glaube ich, nach wie vor, deswegen hat sich das auch so kulturell durchgesetzt. Das ist die eine der Hauptideen zivilisatorischen des kulturellen Westens. Das, was unsere Kultur ausmacht. Das hat sich so durchgesetzt, weil das die brillante Idee ist. Ich wüsste nicht, welche andere, um das zu organisieren. Genau das, was du gesagt hast, dass sich das aus den kleinsten Einheiten aufbaut, weil jeder Zustand hat immer eine Struktur und irgendeine Ordnung und ist durch irgendwas verfasst. Das Individuum und seine Individualpsychologie, die Kernfamilie, die Gemeinschaft, die Kommune, dann gibt es vielleicht sowas und in genau dem Geist wurde das Grundgesetz ja mit Subsidiarität und Föderalismus auch mal genau gerade geschrieben. Genau darum geht's. Und dann wollen wir ja irgendwie aber auch noch auf jeder Ebene, die werden ja unweigerlich immer größer, muss das Gemeinwohl ja organisiert werden irgendwie und braucht irgendeine Struktur. Und das wie das stattfinden kann, in Freiheit, ohne tyrannische Machtexzesse, die zivilisatorische Antwort darauf, das ist für mich Demokratie. Und das hat mit Mehrheitsdiktatur sozusagen, das sind ja schon die völlig vulgären Entstellungen davon. Genau das, was du sagst, so lernt man es ja auch in der Schule inzwischen, oder? Hey, wie wollen wir das machen? Es ist Demokratie, stimmen wir ab. Und dann ist es sowas wie Mehrheitsdiktatur. Das hat mit Demokratie ja schon alles überhaupt nichts mehr zu tun. Aber da setzt unser kulturelles Problem und der krasse Verlust eigentlich auch unserer kulturellen Wurzeln ja schon eben so ganz entscheidend ein.
Und das ist auch wieder ein totaler Kernpunkt von Stauf, genau da einzugreifen und halt eben zu sagen, okay, genau über das Wie muss halt eben gesprochen werden. Deswegen ist auch Stauf so unglaublich vielseitig, was also die Meinungs, und deswegen ist auch diese ganze Positionierung ein ziemlicher Akt gewesen, halt irgendwie zu sagen, okay, wo können wir wirklich einfach wirklich alle gemeinsam quasi halt sagen, okay, dahinter können wir halt stehen. Und dementsprechend in Stauf selbst gibt's verschiedenste Positionen, was das auch angeht, und unter anderem eben auch eben so liberalere Positionen, wie du sie jetzt eben auch angesprochen hast. Und genau das ist ja eben auch das Schöne an Stauf und genau das sollte ja auch die Idee sein, eben genau diese Debatten wieder zu ermöglichen und Leute halt zusammenzubringen und wieder zum Tisch auch zu bringen, halt, dass man eben nicht mehr mit dem moralischen Zeigefinger aufeinander irgendwie zeigt und mit der einen Nazi-Keule um sich schwingt oder keine Ahnung was, alles möglich halt, um den Debattenraum möglichst zu beschädigen oder irgendwie diese Cancel Culture, die wir jetzt auch so krass beobachten können und bei allen möglichen gesellschaftlichen Strukturen hier, also genau das irgendwie entgegenzuwirken. Dafür ist Stauf, denke ich, ziemlich zentral entstanden. Mhm.
Aber was für uns als Stauf überhaupt nicht zur Disposition steht, wo es auch keine Debatte drum gibt, wo wir in diesen Konsensualisierungsprozessen sozusagen unseren Konsens dann gefunden haben, das ist die Bekenntnis zum Grundgesetz und zu unserem Staat. Also individuell gibt es natürlich über alles, wie bei normalen Menschengesprächen. Natürlich gibt es auch irgendwo Individuen, die, das macht dann halt jeder für sich, wenn er das ganz anders sieht, persönlich mit sich aus, wie sehr er dann trotzdem sich mit Stauf arrangieren kann, weil er sagen kann, ich habe zum Beispiel festgestellt, in der Corona-Maßnahmenzeit, das war für mich, persönlich eine krasse Erfahrung, dass ich mit einem totalen libertären Anarchokapitalisten-Freund mehr, also der wurde dann in dieser Zeit zum Freund, mehr gemeinsam habe, weil wir auf der Werteebene einfach einen Konsens hatten, in einem humanistischen Menschenbild und einer unbedingten Positionierung zur Freiheit und zur Selbstbestimmung und Selbstgesetzgebung des Einzelnen als die zentrale Idee des Westens überhaupt eigentlich. Und dass ich da mit ihm mehr gemeinsam habe, obwohl ich mich als in anderer Hinsicht, auch wenn diese Begriffe zunächst jede Bedeutung und jeden Sinn verloren haben, klassischen traditionellen Linken bezeichnen würde, dass ich mit dem mehr gemeinsam hatte in dieser Zeit und das ein enger Freund geworden ist, als mit allen möglichen pseudolinken Leuten, die sich selber mutmaßlich da verorten, wo dem Namen nach ich auch stehen würde, wo ich sage, also die stehen auf der anderen Seite dann plötzlich, total skurril, mit denen habe ich dann nichts gemeinsam, weil die sind dann auf einmal plötzlich, ja, die Sprechpuppen von Big Industries, von der Pharmaindustrie und Big Tech und irgendwie krassen Repressionen und Tyrannei und ja, und da ist einfach dann die menschliche Ebene so halt auch das Spannende. Und das ist auch dann natürlich völlig möglich, dass so jemand bei Stauf ist und wir da im Austausch sind und man über alles spricht und denkt und man kann deswegen auch trotzdem irgendwie gemeinsam handlungsfähig sein in sachbezogenen Fragen, wo Konsens herrscht und man kann auch befreundet sein und so weiter und so fort. Aber was für uns als Studenten stehen auf, als Organisation, also stehen diese Punkte nicht zur Debatte. Das ist wichtig, glaube ich. Also das ist uns wichtig, glaube ich, allen.
Ja. Also, jetzt haben wir schon ziemlich viel durch. Ich wollte jetzt noch einen kurzen, also so einen kurzen Abschluss zu dieser Demokratie-Sache sagen, einfach nur, damit wir das abschließen können, weil ich hatte auch schon mal Andreas Tietke im Gespräch und er hat es auch so ähnlich gesagt wie du. Wir haben hier im Endeffekt eine Frage der Semantik. Interpretiert man Demokratie als wir entscheiden zusammen, was sinnvoll für uns ist und haben im Endeffekt eine Form von mit den Füßen abstimmen. Das ist okay. Also so hast du es in sehr, sehr vereinfachter Form ähnlich formuliert. Ne? Und das ist etwas, von dem du sagst, so dafür stehe ich, dass wir uns gemeinsam organisieren, aber dass auch jeder seine eigene Sache machen kann. Subsidiaritätsprinzip hast du angesprochen und das ist mir ebenfalls sehr wichtig. Der Punkt, warum ich das anführe und warum ich tendenziell mehr dazu tendiere, den Begriff zu verwerfen, ist, weil es häufig passiert, dass die Leute diesen Demokratiebegriff als hohle Phrase verwenden und dann in jede Form der Organisation, die auch nur ein kleines bisschen größer wird, diese kleinen kommunistischen Splittergruppen einschleusen und die dann dafür sagen, die höhlen diese Begriffe aus und übernehmen dann langsam so Organisationen. Das machen die ganz, ganz häufig. Das haben wir auch bei Fridays for Future schon beobachtet und so weiter. Aber ich will dieses Thema jetzt nicht irgendwie, das können wir gerne an anderer Stelle mal machen oder sowas, das müssen wir nicht bis zum Erbrechen ausführen, es ist nur, die Perspektive bringe ich immer ganz gern rein, weil immer dieses, mir zuckt immer alles zusammen, wenn jemand Demokratie sagt und dann überlege ich so, okay, hat der diesen Gedanken zu Ende gedacht oder er benutzt er das als eine Floskel, als etwas, was er irgendwie in den Raum wirft, weil es gut klingt und so belangen wir darüber diskutieren, ist das für mich alles in Ordnung.
Ja, genau das ist ja auch in vielerlei anderen Hinsichten ein riesiges Problem geworden, diese ganze semantische Frage, weil was bedeutet dann auf einmal wirklich Solidarität, gesellschaftlichen Exkurs einmal oder rechts Toleranz. Oder links oder Toleranz oder so, also wir haben totale Wortverkehrungen, die wir aktuell beobachten können, bei denen auf einmal Krieg für Frieden steht auch zum Beispiel jetzt ja auch.
Voll, so Solidarität mit unseren Jungs von der Ostfront.
Ja.
So, was zum Teufel, lass mich aus dem Spiel.
Ja. Schon wieder?
Absurd, ja.
Dann wäre mein letzter Satz auch daran anknüpfen zu dem Thema. Das ist halt, glaube ich, also das ist genau das Ding und das ist auch das, was ich vorhin mit Pionierleistung meinte, so als großes generationelles vielleicht auch, aber auf jeden Fall kulturelles Phänomen und als Aufgabe. Diese Sachen irgendwie, was da alles verloren gegangen ist und was sich auch in diesen krassen semantischen, grotesken Verdrehungen oder Sinnverlusten völligen einfach zeigt, das muss wiederentdeckt werden. Wie wir das Kind dann nennen, ist völlig egal, aber die eigentlichen semantischen Gehalte, die Ideen, das, was da zivilisatorisch schon mal erkannt war und so weiter und so fort, das, was eigentlich mal gemeint war, diese Gehalte, wie wir die da nennen, ist völlig egal, aber die müssen wir unbedingt wiederentdecken. Und auf der Wortebene ist dann natürlich immer die Frage, verwirft man das Wort lieber ganz, weil es verbrannt ist, oder probiert man es zurückzuentdecken und sich neu zu erarbeiten gemeinsam und mit neuem wiederzubeleben sozusagen. Und bei Worten mit einer sehr langen Tradition habe ich eine Tendenz, tendenziell, prinzipiell immer eher dazu, weil ich sagen würde, da ist dann schon viel konzeptuell geleistet worden und da sind schon viele Verknüpfungen. Man kann aber natürlich auch argumentieren, dass man sagt, genau, und genau diese Verknüpfungen sind alle völlig gekapert und derailed sozusagen. Deswegen ziehen wir das Kind ganz neu auf.
Tja. Wie gesagt, kann man dann drüber ein andermal diskutieren.
Es ist ja auch eine nie sterbende Debatte. Also ich meine, ja, das kommt voll. Ja andauernd. Irgendwelche Begriffe werden gekapert und dann müssen andere Leute gucken, so ist der Begriff zu verbrannt und schaffen wir ihn ab und ersetzen durch ein neues oder behalten wir den Begriff bei, weil er irgendwie sinnvoll ist. Solange man bespricht, was man tatsächlich meint, kann das alles funktionieren in beide Richtungen. Mhm. Ich habe eigentlich noch eine ganze Menge Punkte auf dem Lager, aber ich wollte immer noch auf eine Sache eingehen, die du eben gesagt hast, Gabriel, wegen dem tendenziell sehe ich mich als Linker und dann war ich auf einmal befreundet mit einem Anarcho-Kapitalisten, mit dem ich mehr gestanden habe und habe Leute auf der anderen Seite gesehen. Das habe ich auch beobachtet. Und das hat mich auch gerade zur Corona-Zeit unfassbar radikalisiert, wie fast nichts anderes. Also es ist bis heute so, da sind Familienmitglieder, mit denen spreche ich nicht mehr, weil die hardcore auf Linie waren und die nicht akzeptiert haben, dass ich ich würde mich im Leben da nicht impfen lassen und mir irgendwelche Biowaffen injizieren lassen. Also bin ich hardcore und das verzeihe ich diesen Leuten nicht. Und die sind immer noch an der Macht. So, der Karl Lauterbach ist immer noch Gesundheitsminister. Ich bin da extremst emotional und absolut nicht kompromissbereit, irgendwelche Amnestien zu gewähren von wegen, ja, ihr habt euch halt geirrt und so weiter. Nein, ihr seid immer noch da. Es ist für mich vollkommen unfassbar. Bevor wir uns da vielleicht zu lange aufhalten, wie ist es mit dem Universitätssystem eigentlich selbst? So, ich meine, ihr kritisiert ja sowieso schon die Debattenkultur, die fehlende Debattenkultur vielmehr. Wie läuft das? Du hast schon angedeutet, an der Universität selbst gab es keine Gegenrede. Da gab es so, das wird gemacht, das ist alles komplett zentralisiert. Wie ist es im Allgemeinen so ein bisschen übergeordnet? Ich weiß nicht, also in Bayern war jetzt vor kurzem Genderverbot eine Sache. Ich weiß nicht, wie es in Marburg aussieht oder generell, wie die Stimmung von Studenten ist. Von wegen, das und das, das kriegen wir alles vorgeworfen und eigentlich hat das wenig mit Studieren zu tun, sondern irgendwie nur mit, hier wird irgendwas propagiert, wo ich überhaupt nicht gegen Inhalte stehe. Ist das auch ein wichtiger Teil von euch oder wie steht ihr dazu?
Also ich kann auf jeden Fall schon mal erzählen, dass ich, ich studiere Lehramt und bei Lehramt ist es definitiv so, dass man da einen krassen quasi Nihilismus bei allen anderen Lehramtsstudenten auch richtig gut beobachten und erleben kann. Also niemand geht da zur Uni und denkt sich, ja, da lerne ich irgendwas, was mir irgendwie was hilft oder so. Das ist einfach nur, das muss ich machen, um Lehrer sein zu können. Ich will Lehrer sein, also muss ich da einfach irgendwie durch. Und da ist auch dementsprechend der Konformismus einfach extrem, extrem hoch. Vor allen Dingen, also du studierst dann hier in Marburg, weil wenn du auf Lehramt studierst, halt immer auch Erziehungswissenschaften. Und da wird halt fast ausschließlich gegendert. Also es ist da eher die Seltenheit, dass dein Prof nicht gendert. Und der Großteil der Kommilitonen hat keinen Bock auf Stress und macht es dementsprechend halt lieber in der Hausarbeit und sowas, bevor es irgendwie Punktabzug gibt oder so. Außer es wird halt explizit erwähnt, dass man dafür keinen Punktabzug bekommt oder sowas. Dann macht man es halt nicht und eigentlich steht da auch niemand hinter und eigentlich findet das jeder total bescheuert. Aber wie gesagt, da sowieso schon die Haltung eingenommen ist, okay, ich muss das eh nur machen, um an mein Ziel quasi zu kommen. Ich habe da eh keinen Bock drauf auf alles. Dann mache ich da halt auch halt quasi mit so. Und ich glaube, das kann man allgemein so ziemlich in der Uni beobachten, dass dieses Mitläufertum halt so ziemlich da sehr ausgeprägt ist und dass die Universitäten allgemein eine krasse Brutstätte für dieses pseudo-opportunistische Narrativ halt ist. Also dieses ganze Smash Capitalism und dann mit einem MacBook in der WIP stehen oder so. Also
den Doc Martens.
Ja. Oder irgendwie Designerklamotten tragen und so. Also das
die extra abgerockt aussehen.
Das beobachtest du hier in Marburg halt so ziemlich in der Tagesordnung.
Kennt ihr den Witz, was der Unterschied zwischen einem Obdachlosen und einem Hipster?
Nee.
Das iPhone.
Ja, das ist aber wirklich genau der Punkt und vielleicht, das kann man auch wieder so ein bisschen zurückbeziehen auf diese Gedanken, die wir schon eingeführt haben mit dem Kulturellen und das, was wir verloren haben und zurückentdecken müssen, weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Also eins der schlimmsten kulturellen Phänomene, so vor allem in den akademischen Milieus, und da spielen die Universitäten natürlich eine ganz große Rolle, das ist einfach wirklich absolut opportunistischer Karrierismus. Wenn ich mich dafür pseudoprogressiv und pseudolinks tun muss und eigentlich völlig egal, was ich muss, das kann auch morgen was völlig anderes sein, wenn ich dann irgendwie Slava Ukraini plären muss und wenn ich dann irgendwie, es ist völlig egal, alle Inhalte sind völlig willkürlich und beliebig, es herrscht wirklich purer Opportunismus da. Das, was man tun muss, um hochzukommen, ist so das, was man macht. Und das ist das, was einfach verloren gegangen ist. Ultra krass, die Fähigkeit, dass man lernt, zu was zu stehen und sich zu exponieren für das, wovon man überzeugt ist, was Hannah Arendt das Wagnis der Öffentlichkeit genannt hat, was in der staatlichen, bürgerlichen Hinsicht Heinemann Bürgermut genannt hat. Und dann fehlt natürlich auch das, irgendwie die Lücke durch diesen Nihilismus, dass man dafür dann an irgendwas glauben muss, dass irgendwas einen echten Wert selber für einen, nicht nur einen Wert, den man annimmt als Opportunist, weil einen das weiter hochspielt, sondern was, wo man in seinem Selbst, wo man wirklich zu steht, wovon man überzeugt ist, wofür man bereit ist, einen Preis zu zahlen. Das ja, haben wir auch völlig verloren in dieser Lücke. Deswegen kann die beliebig mit allem Möglichen, was von Situation zu Situation weiterbringt, aufgefüllt werden. Und dann ist es so, dass auch dieser Opportunismus absolut grassiert dadurch, dass die Administration eine riesengroße Rolle in den Universitäten spielen und die Fachbereiche eine immer kleinere. Und dann werden in den Uni-Administrationen da geht es ja auch um Kulturkampf und das bei dem, was du gesagt hattest, das, was da erzwungen wird, und das ist auch was, was wir völlig verloren haben, da geht es ja um Weltanschauung, Da geht es um Weltanschauung. Und das ist auch was, was wir völlig verloren haben, was wir alles schon mal kulturell und zivilisatorisch entwickelt haben. Die Uni, die Universität als Körperschaft des öffentlichen Rechts, da haben wir ja in Marburg, dann habe ich auch geklagt deswegen zum Beispiel gegen die Einschränkung des Zugangs mit der Maskenpflicht und der Testpflicht und so weiter und so fort mit der Kanzlei von dem Markus Heinz. Die Universitäten als Körperschaften des öffentlichen Rechts, des organisierten Gemeinwohls, die uns allen gehören, die haben weltanschaulich neutral zu sein, die haben dazu sich überhaupt nicht Die haben da überhaupt nichts zu melden. Da gibt es eine sehr einschlägige Bemerkung damals noch. Das war im Zusammenhang von den Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg. Da hat Karl Jaspers, war das damals, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe, absolut prominenter, einschlägiger Philosoph des 20. Jahrhunderts, Mentor von Hannah Arendt, damals dann beschrieben, in einem Interview beschreibt er, wie die Universitäten aufgefordert wurden, sich dann gegen diese Reparationszahlung zu positionieren. Und wie er damals gesagt hat, um die Sachfrage geht es gar nicht, als Universität haben wir politisch vollkommen neutral zu bleiben. Wir organisieren uns nicht politisch als Universität. Jeder Dozent und so weiter und so fort ist gleichzeitig auch Privatmensch und Bürger und da kann der selbstverständlich alles Mögliche machen. Aber wie wir das jetzt zum Beispiel gerade in Marburg erleben, dieser absolut widerliche Gratismut und Virtue Signaling auch in regelrechter, wo die karrieristischen Opportunisten in Schnäppchenjägermentalität dann nochmal Gratis-Moralpunkte für ihr Moralkonto abgrasen gehen, weil im Katalog gerade was umsonst zu haben war, oder? Dass die hier dann mit der Stadt anleiern, irgendeine Solidaritätserklärung mit Israel. Es ist völlig egal, wie man in der Sache zu diesen ganzen Dingen steht. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht der springende Punkt. Ja. Dann wehen eine Woche die ganzen Ukraine fahren vor den Gebäuden der Uni-Administration. Die nächste Woche ist dann hier Pride, hau mich blau. Dann wackelt da überall das blöde Queer-Ding. Und das sind alles hardcore weltanschauliche, kulturelle und politische Sachen, zu denen die Universität einfach sticht und ergreifend vollkommen neutral zu sein hat. Selbstverständlich bei der Sprachpolitik. Da gilt einfach korrekte, offizielle deutsche Rechtschreibung und fertig ab. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen eigentlich.
Vor allen Dingen, also auch bei so total öffentlichen Plätzen quasi für alle Studenten, da war ich schon fast gewesen hier, zum Beispiel, wenn man eine Studienberatung auch irgendwie wahrnehmen möchte, dann geht man da in den Raum rein und der Warteraum ist komplett voll, also jedes Uni-Gebäude ist komplett voll mit irgendwelchen Pride-Flags und Werbung für irgendwelche queer Kneipen und keine Ahnung was. Und wie gesagt, das ist inhaltlich, kann man halten, was man will davon. Das hat aber einfach in der Uni überhaupt nichts zu suchen. Gar nichts. Sogar die Namensschilder sind dann mit der Pride Flag so. Also dann hast du da diese Pride Flag und dann steht der Name da oben da drauf. Und also was hat das in der Uni bitte zu suchen? Also, ja.
Und das Irre ist, dass da halt weltanschauliche politische Positionen über die Administration erzwungen werden. Die werden einfach eingeführt. Unsere Universität hat sowas, die wird da keine Ausnahme sein wie eine antifeministische Meldestelle. Was zum Teufel ist überhaupt eine antifeministische Meldestelle? Und wer kann da wen wegen was bei wem melden? Ja. Und wir sind ja in sogar noch einen Schritt weiter inzwischen, dann die gesellschaftliche Dimension davon ist ja, da wird das dann ja noch viel krasser und noch viel erschreckender. Das gilt auch inzwischen in öffentliche Institutionen bis hin zu Gerichten hinein, dass vor Gerichten diese krassen, weltanschaulichen, positionsergreifenden Flaggen rumwehen, diese scheiß Gratis-Moralflaggen von den korrupten Karrieristen und Opportunisten und dass über Gesetze inzwischen schon diese weltanschaulichen politischen Positionen erzwungen werden einfach. Das ist dann die Kaperung des Rechts wirklich. Das wird dann einfach per Legislative verordnet und dann ist es plötzlich über Nacht ein Straftatbestand geworden und sowas wie Hassrede, das nur überhaupt noch anders zu sehen. Und damit ist das dann auch wiederum eine Sache mehr, die auch nicht mehr im öffentlichen Debattenraum verhandelt werden kann. Und das Overton-Fenster ist wieder ein kleines bisschen kleiner geworden. Die Öffentlichkeit ist wieder ein kleines bisschen totalitärer geworden. Man kann immer wieder über kleine Ausschnitte weniger reden, bis man irgendwann eigentlich nur noch sagen kann, ja, ja, sicher, ich bin einverstanden, das ist alles super. Und es ist eine absolut schiefe Ebene.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so viel dazu hinzuzufügen habe. Ich meine, ich stimme euch vollkommen überein. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen also froh, dass ich zu meiner Studentenzeit diesen ganzen Murks nicht mehr habe mitmachen müssen. Ich konnte einigermaßen frei studieren und bin viel mit Fachinhalten konfrontiert gewesen und sehr wenig mit diesem ganzen außerfachlichen Engagement, das ja geht mir auch schon so genügend auf den Keks. Brauche ich nicht mal in die Uni für zu gehen, wenn ich schon Pride-Flaggen vor Rewe sehe. Aber an der Uni halte ich das für verhältnismäßig schlimmer. Also ja. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde gerne noch zwei Punkte abgehen, die in euren Positionierungen stehen. Die können wir aber gerne zusammen behandeln. Das eine ist Digitalisierung und Überwachung, das andere Sozialkreditsystem und Bargeld. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich schon wieder komplett auf einer Wellenlänge sein. Einmal lass mich vorlesen. Die Digitalisierung auf Kosten unserer Freiheit lehnen wir ab. Deshalb sollten wir stets alle Chancen und Risiken neuer Technologien gegeneinander abwägen. Schwingt für mich so ein bisschen mit, dass ihr, also ich halte Digitalisierung nicht unbedingt eine von der Regierung vorgegebene Digitalisierung, in welche Gegenden sie überall gehen soll, sondern im Allgemeinen die Tendenz technologischen Fortschritts und so weiter für eines der unglaublich vorteilhaftesten Entwicklungen überhaupt in den letzten paar Jahrzehnten und so weiter. Also so meine Perspektive. Ich glaube, es ist nicht so sehr, was erlauben wir, was an Digitalisierung gut ist und was verbieten wir, was an Digitalisierung schlecht ist, sondern vielmehr die Digitalisierung sorgt oder der informationstechnologische Fortschritt ermöglicht uns im Endeffekt in ein informationstechnisches Zeitalter überzuschreiten, wo wir was uns Dezentralität und Freiheit auf einem nie dagewesenen Level ermöglicht. Das ist so ein bisschen meine Perspektive darauf, weil überlegen wir doch erst, was ist allein in den letzten 10, 20 Jahren erst passiert, dass wir dass wir uns in Echtzeit mit Leuten auf der anderen Seite der Welt unterhalten können und sofort Informationen austauschen können. Es wird immer kostengünstiger. Es sind nicht viele Zuschauer hier auf diesem Kanal, die kennen das noch, dass ein Anruf nach Amerika 5 Mark gekostet hat. Und inzwischen reden wir über sowas überhaupt nicht mehr. Ihr sitzt in Marburg und ich sitze an einem anderen Fleck in ganz Deutschland und wir unterhalten uns in Echtzeit und jeder kann das auf der anderen Seite der Welt sehen. Also und dieser Trend hat noch lange nicht aufgehört. Wir bewegen uns noch viel weiter in die Richtung. Also was war ein bisschen so die Perspektive? Habt ihr da einen ganz konkreten, da wollen wir eigentlich hin oder was ist da der Gedankengang? Digitalisierung auf Kosten unserer Freiheit nehmen wir ab.
Also schon mal ein ganz wichtiger Aspekt ist halt dabei, dass die Grunddebatte überhaupt mal wieder aufgemacht wird, was wir überhaupt mit Technik erreichen wollen. Also wofür ist Technik eigentlich da? Ist das irgendwas Selbstzweckmäßiges? Also quasi, weil wir es machen können, machen wir es einfach? Oder sollte da nicht eher ein Gedankengang hinterstehen, wie halt, okay, Technik sollte den Menschen nützen und wie schaffen wir es halt den Menschen, also die Technik so an den Menschen anzupassen, dass es ihm den Menschen am meisten nützt. Und ja, ich denke halt dementsprechend, dass auch da wieder, dass man darüber einfach auf irgendeiner Ebene überhaupt erstmal richtig sprechen muss, weil ich sehe das zum Beispiel wieder ganz anders. Ich bin eher davon überzeugt, dass wir immer weiter weniger ins Technische und immer mehr ins Menschliche wieder gehen sollten, um einem diese dezentralen Strukturen halt wirklich erreichen zu können. Aus? Ich denke schon, ja. Ich denke, es ist was anderes über Webcam zum Beispiel sich zu unterhalten, als eben wirklich face-to-face gegenüberzustehen in
ja, klar.
allen Lebenssituationen. Und ich würde dementsprechend auch in allen Lebenssituationen das Echte und Analoge halt dem Digitalen auf jeden Fall vorziehen.
Also ich finde es nicht zwangsläufig gegensätzlich, beispielsweise gerade auch in Bezug Sozialkreditsystem und Bargeld. Nur weil etwas digital ist, ist es deswegen nicht unreal oder sowas. Also ich meine, ich bin natürlich ein großer Bitcoin-Fan und so weiter. Und da denke ich halt, dass die Digitalisierung dem physischen restlos überlegen ist, auf jeder erdenklichen Art und Weise. Deswegen bin ich auch so ein großer Freund davon. Es macht halt so Papierscheine vom Euro kannst du beliebig nachdrucken, also ist nicht knapp. Und Gold ist halt physisch schwer. Das kann ich nicht einfach so mal in größeren Mengen überall mit mir rumschleppen. Und dieses Problem löst Bitcoin halt komplett. Deswegen halte ich halt die Digitalisierung für eine unglaublich wichtige, relevante Sache. Und auf der anderen Seite, ich bin natürlich bei dir, klar, niemals kann ein direkter Face-to-Face oder Körperkontakt oder was auch immer, die Digitalisierung kann das nicht ersetzen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich in meinem Mathekurs nicht vorankomme, mir Nachhilfe von irgendeinem YouTuber aus Indien zu holen. Und das ist halt etwas, was das halte ich für nicht ersetzbar so einfach. Ich bin trotzdem natürlich dafür, dass das ein physisches Füreinander, ich meine, dass gerade in der Corona-Debatte, wo ihr ausgesperrt wart und dann auf einmal eure Vorlesungen über Zoom-Calls machen musstet, ihr wart dazu gezwungen. Das ist natürlich ein riesen gigantisches Problem, wenn man das nicht will. Wenn man aber die Möglichkeit hat, dann finde ich halt beides großartig, dass es beides gibt.
Also das ist natürlich ein Riesenthema und da ist auch, glaube ich, also wirklich, Ricardo, du hast das Entscheidende gesagt, so wieder, es geht darum, überhaupt darüber zu reden. Natürlich gibt es Vorteile. Jede Technologie hat Vorteile. Möglicherweise prinzipiell sogar eine mRNA-Technologie auf irgendeiner Ebene, was weiß ich. Die Frage ist immer, auch sogenannte Corona-Maßnahmen, die Frage ist immer, es gibt immer auch Nachteile. Wie zum Ersten, wie ist das, ist die Sache in sich ein erstrebenswertes Ziel, was man wirklich will? Und dann, welchen Preis zahlt man dafür eigentlich? Weil es kommen nie nur die positiven Seiten. Und das ist einfach eine Sache, die kann man, glaube ich, unmöglich jetzt so auflösen. Und das will ich auch sogar noch nicht mal probieren. Da brauchen wir einfach wirklich wieder eine gesellschaftliche Debatte. Und auch, da sind wir wieder bei dem Thema von Dingen, die verloren gegangen sind, substanziellen kulturellen Überlegungen und philosophischen Überlegung dazu, was wir eigentlich unseren kulturellen Horizont und Anknüpfung, Anschluss, den wir damit.
Sorry, das gab eine kurze Internetunterbrechung, aber der Gedanke ist noch präsent. Gabriel redet direkt weiter.
Ja, genau. Also diesen Gedankenhorizont, da müssen wir, glaube ich, wirklich wieder hin. Und das geht nicht schnell. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und wir müssen dann Anschluss wiederfinden an eine sehr, sehr kritische und sehr substanzielle, reichhaltige, technologiekritische Debatte zum Beispiel, um die ganzen großen, richtig großen, einschlägigen Philosophen der zweiten Hälfte, vor allem des 20. Jahrhunderts, Günther Anders mit seiner Antiquiertheit des Menschen, Hans Jonas, Hannah Arendt, Karl Jaspers, es ist, da gibt es so viel, und diese Debatte, die bricht wirklich in den 80ern schlagartig ab, und dann setzt sich das einfach durch in den technokratischen Modus operandi, der bis dahin wenigstens noch kritisiert wurde. Ab dann gilt einfach, technologischer Fortschritt wird völlig selbstzwecklich, wird zum neuen Götzen, wird Gott, und das Motto, die Maxime heißt nur noch, wir machen jederzeit einfach alles, was wir können, immer, weil wir es können. Und da gibt es auch gar keine Debatte mehr. Nicht, was wir wirklich wollen und warum, über ethische Ziele, um religiöse, kulturelle. Es wird auch nicht mal mehr Vor- und Nachteile irgendwie noch debattiert, weil sich dann in diesem quasi religiösen Modus der Vergötzung des selbstzwecklich gewordenen technologischen Fortschritts die Frage auch, ob man eigentlich in Freiheit als Mensch zum Beispiel will oder nicht, ja gar nicht mehr stellt. Das Gesetz ist ja sozusagen geschrieben. Wir machen einfach immer alles, was wir können, weil wir es können immer. Und wir haben uns dann sogar so eine Heils- und Erlösungsversprechung drum gebastelt, nämlich, und dann wird die Welt eine bessere. Wenn wir das nur immer, dann klar, dann kriegen wir Probleme, aber dann wird unser Social Engineering besser, und dann kriegen wir Probleme, aber dann wird unser Geoengineering besser, und wir müssen einfach nur immer Vollgas geben und nichts hinterfragen, und wir pfuschen am Genkern rum und am Atomkern, und hey, was soll schon passieren? Und wir nehmen uns nicht mal mehr einen Moment, um innezuhalten, Abstand zu nehmen und das überhaupt zu reflektieren. Ich würde auf eine Art sagen, von dem, wozu wir in der Lage sind, als Menschen, seelisch, geistig vor allem, also kognitiv und so weiter und so fort, bei dem, wo wir raffen können, was wir da eigentlich überhaupt noch machen halbwegs, sind wir bei Windows 98 irgendwann allerspätestens ausgestiegen. Seitdem benutzen wir irgendeinen Golem, den wir leidlich und pragmatisch benutzen können. So wirkt es auf mich. Gut genug, um die Illusion zu haben, dass wir da irgendwie Kontrolle haben. Aber eigentlich, was wir hier gerade machen, wir sind eigentlich drei Cyborgs, die gerade reden auf eine Art. Weil wir funktionieren gerade nur mit technologischer Erweiterung. Also Menschen sind wir auf eine Art. Und das muss alles gar nicht schlimm sein. Ich will damit nur sagen, wir checken überhaupt nichts davon. Und Ricardo und ich haben da als kleines Privatprojekt auch mal einen Podcast aufgelegt. Der heißt der Präsentierteller. Den möchte ich an der Stelle einfach mal, weil es passt, ans Herz legen, wenn einem sowas Spaß macht. Das ist ein totales Anfängerprojekt und ein reines Spaßprojekt. Und aber in den ersten Folgen versuchen wir uns genau mit diesen Fragen ein bisschen zu beschäftigen. Wenn das für Zuhörer interessant ist und die auf ein Rookie-Projekt Lust haben und das irgendwie beim Abwaschen nebenher auch mal länger irgendwie hören wollen. Ja, auf keinen Fall ist es, glaube ich, was in so einem Format auf jeden Fall geht. Aber man kann natürlich das Thema überhaupt sozusagen sensibilisieren mal. Und der andere Punkt, der ich dachte, so natürlich, was du sagtest, oder? Unglaublicher Fortschritt, die Medienrevolution, auch die Vernetzung, freie und alternative Medien. Genial, was da passiert ist. Nur man hat ja auch ganz schnell gemerkt schon, da quasi unter welchem Vorzeichen steht dann diese Technologie zum Beispiel. Dieser Traum des freien Anarcho-Internets so um die wahrscheinlich 90er, oder? Der war ganz schnell ausgeträumt, dass das wirklich eine freie Zone war mit Open Source und so weiter und so fort. Was ganz schnell passiert ist, ist, dass die Machteliten, die ihren Status quo von Macht und Herrschaft aufrechterhalten wollen, müssen auf eine Art, ganz schnell gecheckt haben, dass auch von dieser Seite her eine der größten Bedrohungen für sie lauert und das Internet eigentlich komplett eingehegt haben. Das erleben wir jetzt immer krasser, auch gerade mit Nancy Faesers neuen. Also wir haben ja auch auf allen Ebenen diese Vorstöße zur Regulierung, kompletten und Kontrolle des Internets unter den Vorwänden von Vorgehen gegen Kinderpornografie, was irgendwie dann trotzdem doch immer nicht funktioniert. Hassrede, wo keiner weiß, was es sein soll. Und Fake-Informationen kann man mit dem Internet so ziemlich alles machen. Und der Normie denkt sich nichts dabei. Und diese organisierten Kräfte, die Transhumanisten, diese neue Weltordnungskräfte, vor allem um das WEF herum, und es hat mit Verschwörungstheorie nichts zu tun, aber das weiß in deiner Zuhörerschaft wahrscheinlich eh jeder, wer daran irgendwie nicht glaubt, obwohl es mit Glauben nichts zu tun hat, kann die Bücher von Klaus Schwab, die ganz kackdumm dreist The Great Reset heißen.
Ich empfehle das auch immer, ja.
sich einfach ja mal reinziehen und seinen transhumanistischen Ideengeber und Historiker Yuval Harari und dessen Anschauung dazu, was der Mensch eigentlich ist und wo sein Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung in der Zukunft hingehen soll. Und die setzen das natürlich, die setzen diese Technologie natürlich auch maximal ein. Also die Technologie ist ja immer nur ein reines Potenzial, unter welchen Vorzeichen das dann steht und wer das wie einsetzen kann, da kann es natürlich von einer emanzipatorischen Geschichte zu einer unglaublich gefährlichen genauso gut werden.
Ziemlich exakt, das habe ich auch so auf diese Art und Weise mit Snake Link gesprochen, der macht ja KI und er ist, oder sagen wir mal, also so KI-Voice-Overs und alles mögliche, ihr kennt ja Snickers für Linkshänder, denke ich mal. Und ich habe auch nur gesagt, ja, siehst du künstliche Intelligenz als gut oder schlecht, als gefährlich oder als Chance und im Endeffekt kam man auch nur zu dem Punkt, so ist, ja, es ist halt wie ein Messer, ne? Du kannst damit ein Brot schmieren, du kannst damit jemanden umbringen. Also es ist immer die Frage, wer es benutzt und auf welche Weise. So, das ist auch meine Frage der Technik. Nichtsdestotrotz, also ich bin schon ganz bei dir. Man darf durchaus frei über Ethik philosophieren, und Fortschritt sollte nicht zum Selbstzweck werden. Absolut.
Dann noch ganz kurz vielleicht. Ja. Das kann man auch im ganz Privaten eigentlich auch bei sich selbst beobachten. Also in dem Moment, in dem man dann halt irgendwie nur noch vor sich hin doomscrollt oder so, also ja auch so ein Problem der neueren Generationen so ziemlich, ist Technik ein Selbstzweck geworden, so ziemlich. Also in dem Moment macht man
statt wirklich, Leben fast schon,
oder? Ja, ja, richtig. Also man geht ja quasi auf Autopilot und ja, schaltet halt quasi ab. Und in den Momenten, wenn man sich dann auch wirklich selbst fragt, was würde ich halt wirklich machen, wenn ich in meinem Selbst bin, ja, was dann halt dabei rumkommt. Halt
wo quasi ich wirklich frei und selbstbestimmt dann auch bin.
Ja, also ich verstehe den Punkt. Das Ding ist halt immer, ich sehe das nicht unbedingt so negativ. Das ist so, als ich ein Kind war, habe ich auch immer Fernsehen geguckt und meine Mutter sagte zu mir, du kriegst noch viereckige Augen oder sowas. Und so, wir sind doch nicht davon weggekommen. So, ich sitze heute öfter länger vor dem Bildschirm als Kind. Und wo 100 Jahre vorher wahrscheinlich die Leute die ganze Zeit ihr Gesicht in Büchern vergraben haben, dann tun sie das heute auf die wesentlich schnelllebigere Art und Weise von TikTok. So, ist es zwangsläufig schlecht? Das ist immer das, was ich, wo ich finde, da müssen wir sehr, sehr kritisch beobachten. Mhm. Und nimmst du deine physische Realität und dein soziales Leben gar nicht mehr wahr auf diesen Kosten, dann hast du ein Problem. Da bin ich ganz dabei. Aber auf der anderen Seite, es kann Möglichkeiten eröffnen und vielleicht findest du gerade genau den Kanal, der dich dazu bringt, einen bestimmten Inhalt zu pushen, wie ihr euren Podcasts macht und sagt, vielleicht gebt ihr dem einen oder anderen was damit mit auf den Weg, was Leute gerne haben und wertschätzen. Und deswegen, ich möchte da halt auch immer so sagen, ja, ich bin da durchaus aufgeschlossen. Genauso ist es bei mir als ich angefangen habe, Memes zu machen zur Hochphase der Corona-Zeit, wo ich halt komplett sozial isoliert war, so, das hat mir den Auftrieb gegeben, das permanent weiterzumachen, weil mir so oft Leute gesagt haben, so, ich sitze im Homeoffice, ich habe inzwischen nur noch meine Schlaf- und meine Arbeitsjogginghose, ich sehe niemanden mehr, ich komme kaum noch raus, ich gehe halt in den Supermarkt einkaufen und da bin ich maskiert und ansonsten habe ich keine Sozialkontakte mehr. Und als ich dann angefangen habe, Memes zu posten, da haben mir in dieser Zeit der Phase sehr viele Leute immer wieder gesagt und so, boah, ich bin unter lauter Geistesgestörten. Und wenn ich deine Memes sehe, die so ein bisschen den Hass anregen, dann gibt mir das viel mehr Kraft. Und dass es Leute gibt, die die Dinge genauso sehen, wie ich eigentlich auch, die das alles ablehnen und die richtig sauer darauf sind. Und dementsprechend würde ich sagen, also es ist nicht zwangsläufig eine negative Sache. Das ist so mein persönlicher Beitrag dazu. Wir sind ganz schön weit fortgeschritten. Haben jetzt bald die Stunde durch. Ich möchte immer noch auf den letzten Punkt zu sprechen bekommen, und zwar Sozialkreditsystem und Bargeld, weil da ist auch dieser wunderschöne Satz abgedruckt. Bargeld ist gedruckte Freiheit, ist ein Satz von Roland Bader, ein Autor, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Möchtet ihr vielleicht noch ein paar Punkte dazu verlieren?
Ja, und dann auch nur ganz kurz. Also ich denke, da können wir uns aber auch wieder einig sein, unabhängig davon, was wir jetzt halt dann da irgendwie sagen, was Digitalisierung, du siehst eher ein Potenzial, wie ich zum Beispiel eher ein Risiko oder sowas. Aber unabhängig davon können wir uns, denke ich, beide darauf einigen, dass wir so zentrale Banksysteme halt ablehnen, würde ich mal sagen, oder? Mhm. Also, dass wir halt eben, und ich glaube, genau darum geht's halt so ziemlich bei Stauf halt, wenn es halt eben heißt, dass wir Sozialkreditsysteme halt ablehnen. Heißt, wir wollen nicht, dass eben alles nur noch irgendwie digital bezahlbar ist, also, und dass es auch irgendwie selbstverständlich bleibt, im Alltag halt analog unterwegs sein zu können und eben nicht irgendwie eine digital, also wie zum Beispiel jetzt bei, wir waren vor kurzem in London und da kann man U-Bahn fahren nur noch, wenn man so eine bestimmte digitale Karte da mit sich hat oder Kreditkarte oder sowas. Also so Sachen lehnen wir halt ab und dementsprechend auch so Social Credit Systeme und à la China oder sonstige Sachen, bei denen es halt irgendwie darum geht, dass dir, dass du irgendwelche Restriktionen bekommen kannst, wenn du halt nicht der öffentlichen Meinung halt gefällst quasi.
Und da sind wir halt auch genau beim Vorthema eigentlich noch, jetzt unter einem dann vielleicht weniger so anthropologischen, kulturellen Aspekt, sondern jetzt wirklich unter dem, was wir davor hatten, unter welchen Vorzeichen steht die Technologie und in wessen Hand ist sie, weil dann gerade mit dem Sozialkreditsystem und so weiter und so fort und im Prinzip dann letzten Endes der Abhängigkeit von existenziellsten Gütern, die gekoppelt sind an politische Konformität und Wohlverhalten, dass die Digitalisierung von den interessierten Kreisen, den WEF durchgeknallten World Economic Forum, Globalisten mit ihren Zukunftsvisionen, die sie mit ihren ganzen Strukturen und Ressourcen und Verbindungen da anschieben, weil sie das für eine gute Idee halten, wie auch immer, dass diese Technologie wirklich eingesetzt wird, um Menschen maximal, was Ernst Wolf den digital-finanziellen Knast nennt, zu versklaven und zu kontrollieren in allen Lebensbereichen hinein, bis ins absolut Intimste und Privateste, dass George Orwell, der ja noch so ein Gerät an der Wand haben muss, was ihn sieht, was tote Winkel hat, ein absoluter Kindergeburtstag dagegen ist.
Ja. Ja.
Und dann sind wir auch wieder so, kann digitales Geld grundsätzlich eine, es geht ja bei einer EC-Karte schon los, praktisch dann, ich habe sie heute benutzt, ich hatte mal kein Bargeld mehr im Portemonnaie, obwohl ich das echt versuche, ganz, ganz viel zu machen, vor allem unter den Umständen, wie sie jetzt sind, als Form des Aktionismus, Mini-Form, wenn man so will. Kann das grundsätzlich bequem sein, kann das hilfreich sein, können das Verbesserungen sein? Bestimmt, warum nicht, müsste man drüber reden. Unter den aktuellen Vorzeichen, wie sie wirtschaftlich und politisch sind, ist diese Technologie für mich der absolute Endgegner, weil klar ist, wer sie in den Händen hält. Und
ja, wenn, dieselben wenn man, Leute, denen wir die Corona-Maßnahmen zu verdanken
genau.
haben.
Genau. Ja. Und wenn das Problem gelöst ist sozusagen, dann kann man da ganz in Ruhe wieder so drüber reden. Aber für jetzt stellt sich für mich noch nicht mal die Frage, weil also erst müssen wir das andere vorgelagerte Problem lösen. Sonst gibt man einfach dem den schlimmsten Leuten die schlimmsten Mittel in die Hand.
Möchte nochmal den Bogen zurück zum ganz am Anfang spannen, weil ich dieses schöne Video, ich glaube, ich bin ursprünglich auf Studenten stehen aufmerksam geworden, weil ich bei der Mises-Konferenz in München war von vor 2 Jahren und dort habe ich jemanden getroffen, der zu dieser Bewegung gehört. Aber das war dann wiederum München und dann habe ich eine ganze Zeit lang auf Instagram Studenten stehen auf verfolgt, aber dann war es halt ja Maßnahmenkritik und auf Demos und außerdem hat man generell einen großen Instagram-Feed, wo man durchscrollt und so weiter, aber dann wieder aufmerksam geworden bin ich auf die Aktion in Nürnberg. Nun seid ihr aus Marburg und nicht aus Nürnberg, ich weiß nicht, wie tief da die Connections sind, aber ich fand halt diese Aktion mit den ganzen Luftballons in der Bahn wahnsinnig schön, wo dann drauf stand, irgendwie ja, Dexit und gegen Digitalisierung und für Bargeld oder sowas. Also ich fand das super. Ist das, wenn da, also ich möchte euch einfach in irgendeiner Art und Weise unterstützen, dass ganz, ganz viele Leute auf euch aufmerksam werden, dass sie euch folgen, dass sie der Ortsgruppe beitreten und dass sie dann dabei sind und sagen so, genau, das ist das möchte ich auch ein bisschen machen. Natürlich werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht hingehen können und sagen können, ja, das haben wir in nächster Zukunft vor, weil das würde ja auch den Effekt kaputt machen. Aber vielleicht habt ihr so einen Schmanker, was ihr da vielleicht noch erzählen könntet?
Großartig können wir da nicht wirklich viel erzählen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Es ist halt so, dass jede Ortsgruppe halt sich dementsprechend auch selbst organisiert. Und das war jetzt, soweit
und das ich ist ja auch ein wichtiger Punkt.
In Erinnerung, ja, soweit ich das auch richtig in Erinnerung habe, war das ja die Ortsgruppe in Nürnberg, die das gemacht hat.
Ja.
Und wir finden das dann auch total fantastisch, wenn wir eben so sehen, was so andere Ortsgruppen da so auf die Beine stellen können. Wir haben nur so einige Sticker-Aktionen und Kreideaktionen und sowas gemacht. Also auch vor allen Dingen bei Hochzeiten zu Corona haben wir uns dann halt immer wieder nachts dann in der Stadt getroffen und hier und da halt irgendwas rangekreidet und sowas, wie zum Beispiel bei Sammelplätzen. Keine Ahnung, irgendwie, wenn die Kreativität halt mal reingekommen ist. Sowas wie hier auf gar keinen Fall sammeln, Abstand halten und sowas. Also das halt dann immer wieder so ein bisschen ja parodisiert, könnte man sagen. Und irgendwie dadurch halt auf die Sache aufmerksam gemacht. Und ja, jede Ortsgruppe, je mehr Mitglieder die halt hat, desto einfacher ist es auch irgendwo ein bisschen Aktionismus da zu machen. Ansonsten ist es halt echt immer die Frage des Engagements jedes Einzelnen halt immer wieder und wie weit er dann eben schon in den kleinen Fragen halt, in den kleinen Momenten halt quasi Widerstand leisten kann, wie eben zum Beispiel, dass man dann halt nicht gendert oder sowas, weil es halt überhaupt gar keinen Sinn macht oder dass man ja, sich dann eben dagegen wehrt, eine Maske anzuziehen, auch wenn man dann halt vom Prof irgendwie mit dem nackten Finger auf einem gezeigt wird in einem Vorlesungssaal oder so.
Darüber haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht, wie das so diese öffentliche Bloßstellung bei Nichtkonformität, bei diesem ultra tyrannischen und totalitären Maßnahmenregime. Und dass das, also es wird jetzt eine kleine Schilderaktion wieder geben, die machen wir mit der, weil wir mit unserer Bürgerinitiative Weiterdenken Marburg hier, die ist gerade ein bisschen größer und ein bisschen aktiver zusammen und da haben wir auch ganz, ganz viel Kooperation mit Studenten stehen auf. Es ist genau das, was Ricardo gesagt hat, da ist leider im Moment ziemlich Flaute, weil einfach Leute fehlen auch, die was machen und wir sind halt nicht wie ein Verein oder irgendeine alteingesessene Parteinachwuchsorganisation, wo die ganzen Strukturen da sind irgendwie und wo es ein und so weiter und so fort, sondern es ist total von der Basis ins ganz neu. Es ist entweder so, wir machen es oder es macht halt keiner. Mhm. Und von daher ist man halt auch furchtbar angewiesen auf die Leute, so für größere Sachen allemal. Das ist das eine. So, aber es soll jetzt auch gar nicht darum gehen, so was wir alles gemacht haben. Im Moment ist so auf dieser aktivistischen Ebene eher ziemlich Flaute. Wir erleben aber auch, dass Stauf trotzdem für uns ein unglaublicher Rückhalt ist in diesen Momenten, was Ricardo sagte, wo man einfach von Moment zu Moment individuell als Mensch einfach seinen Stand machen muss. Ne? Also so albern das klingt. Aber wir sind ja auch als Menschen, einerseits machen wir uns ja oft gern viel größer, als wir eigentlich sind und gleichzeitig andererseits viel kleiner. Aber wenn man wirklich ehrlich zu sich ist, in so einem Zusammenhang an der Uni auf Aufforderung, nicht zu gendern oder eine nicht gegenderte Arbeit abzugeben, wenn man weiß, dass man dafür Punktabzug, da sind wir als normalen Menschen, ich habe schon einiges erlebt in meinem Leben und es gibt bestimmt viel, viel krassere Menschen noch als mich. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, da bin ich ziemlich schnell an meinen Limits. Wenn ich da probieren will, jeden Tag die beste Version meiner selbst zu sein und den Mut nicht zu verlassen und den Stand zu machen, dann kostet das ziemlich viel unter Umständen. Wenn irgendein Dozent sagt, der unprovozierte Angriffskrieg Russland auf die Ukraine und man streckt so, weil man denkt, puh, das ist... Und wenn man das dann noch auf eine Art und Weise machen will, die nicht nur rein prinzipiell ist, weißt du, und die nicht nur eskaliert und konfrontiert, sondern die auch wirklich sinnvoll irgendwie ist und sozialverträglich, sodass es auch irgendwas bringt und nicht nur rotzig ist oder so, dann ist man ganz schön beschäftigt, da hat man eine ziemliche Aufgabe. Und dann haben wir die Ortsgruppe halt auch immer noch, Gott, wie das schon klingt, unsere Gruppe, um halt einfach zusammenzukommen und sich auszutauschen darüber, die Erfahrung und wie man das macht und auch, was man irgendwie erlebt hat und was zu schwer war, woran man gescheitert ist, wie man es beim nächsten Mal anders probieren kann, was einem jetzt wieder passiert ist. Und dann ist halt mal wieder eine Schilderdemo und wenn wir dann noch Leute zusammenkriegen, unterstützen wir da. Wenn wir, das ist halt auch ein Ding, was wir so viel machen dadurch jetzt, wir haben mit unserer Bürgerinitiative auch eine Wählerliste gegründet und sind mit der zum Beispiel total von der Basis her, haben wir ein Kreistagsmandat bekommen bei uns. Und dann ist es so, wenn wir als Stauf zu klein sind und zu wenige Aktive gerade haben, um eigene Aktionen auf die Beine zu stellen, dann unterstützen wir halt da bei einer, wo mehr geht und wo man mithelfen kann und sich einklinken kann. So, und dann sind wir auch wieder nicht völlig nutzlos gewesen. Ich glaube, es geht halt wirklich um, letzten Endes ist ein Kampf da darum, Zünglein an der Waage zu sein und wie viel jeder dazu beitragen kann. Das muss jeder mit seinem eigenen Gewissen für sich von Tag zu Tag ausmachen. Und dann guckt man halt, wie viel man schafft davon so.
Die spektakulären Dinge sind quasi die unspektakulären alltäglichen Dinge, wo es wirklich drauf ankommt.
Ja, voll.
Und wenn ich in der Uni nicht mitmache, zum Beispiel so ganz kurz noch als einen Satz dazu, das ist, was wir auch gerade viel erleben, weil der Modus ja auch ein bisschen anderer ist. So die offizielle, die krasse repressive Zeit offensichtlich ist erstmal vorbei, jetzt geht erstmal wieder ganz viel. Und um dann in solchen Momenten einfach selber nicht opportunistisch zu sein, und das zu entlarven, was unter der Oberfläche natürlich weitergeht alles, da ist es, um da seinen Stand zu machen und integer zu bleiben, dafür braucht man auch nicht eine Staufahne unbedingt, die man wedeln kann oder so. Und da erschließen sich auch ganz neue Ebenen, wo man ganz viel wirken kann, wenn man einfach ehrlich und authentisch ist und versucht, wirklich Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems, wo man ganz viel einfach wirken kann, einfach auf der menschlichen Ebene und auch überhaupt nicht irgendwie so, wie das dann schon wieder dämonisiert werden würde von vielleicht völlig paranoiden, pathologischen Geistern, die sagen, oh, da wird unterwandert und manipuliert. Nichts davon, gerade nicht. Es ist einfach völlig authentisch und wenn man sich da einfach einbringt, wie man wirklich ist, und dann hat man auch fast schon eine Ebene von Aktivismus, die braucht aber gar keine Farben und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt uns und tauschen uns wieder aus und sprechen und sind uns eine Stütze gegenseitig. Und
ich finde halt auch, was man nicht unterschätzen sollte, ist, dass es immer so einen gewissen Pull-Faktor hat. Wenn man allein als Vereinigung in irgendeiner Art und Weise überhaupt präsent ist, dass überhaupt Leute zu euch kommen können und sagen können so, ah, ich finde das alles nervtötend und so weiter und du musst noch nicht mal Aktivismus in irgendeiner Form betreiben. Das kann schon so unfassbar hilfreich sein, wenn du dich einmal im Monat triffst und sagst, nur um dich auszukotzen, um zu sagen, boah, das geht mir hier alles auf den Geist und da sollte man was gegen machen. So, natürlich sind Protestaktionen, Demos und Artikel und Instagram-Posts alles schön und so weiter und so fort. Das kann man alles machen, sollte man alles viel machen, aber ja, dieses Treffen untereinander finde ich auch immer schon alleine, dass es das gibt, das kann einen unheimlich befreien, denke ich. Im Prinzip sind wir auf Zukunftsaussichten sowieso schon eingegangen. Deswegen würde ich jetzt, habt ihr gerade eigentlich ausgeführt, ne? Wie soll es in der Zukunft weitergehen? Da haben wir eigentlich schon viel drüber gesprochen. Ihr könnt aber gerne, wenn ihr möchtet, noch ein paar Sätze dazu gehen, was ihr denkt, in welche Richtung es sich weiterentwickelt wird, Stauf vermutlich, sage ich mal, so grob pauschalisiert in den nächsten 5 Jahren weitergeht. Was ist so das Best-Case-Szenario, was das Worst-Case-Szenario, was ihr euch vorstellen könnt? Und aber ich finde, ein Teil davon haben wir schon, aber ihr dürft gerne nochmal formulieren, was konkret denkt ihr, wird in naher Zukunft passieren. Ja. Wie geht's mit? Ich finde Studenten, Entschuldigung. Ja, nee, ich finde Studenten, die zusammenkommen, immer deshalb besonders wahnsinnig wichtig, weil Studentengruppen sind wahnsinnig groß. Du hast als Student noch einigermaßen mehr viel Zeit, als wenn du dir die ganze Zeit in der Arbeitswelt steckst, eventuell auch noch Kinder hast und dann raubt das noch viel größeren Zeitraum von deiner Zukunft. Deswegen, Studenten sind eigentlich immer ein Zündlein an der Waage gewesen, wenn irgendwo ein Umbruch kommt. Also deswegen habe ich auch großes Interesse gezeigt, mit euch zusammenzusprechen. Und deswegen fände ich es auch schön, wenn ihr noch gewaltig weiter wachsen würdet, weil sich Leute euch anschließen und sich sagen, ja, ich möchte da gleichgesinnte Studenten treffen. Bitte.
Ja, also ich denke halt, dass Stauf jetzt so ziemlich auch vor einer großen Strukturendebatte halt so ziemlich steht. Also wie das zentral strukturierte denn auch wirklich weiter strukturiert werden kann und ja, wie wir uns da halt so wirklich langfristig zusammenfinden können, weil das ist eben doch eine große Herausforderung, dieses Dezentrale, eben weil wir dann halt so Phänomene haben, dass eben und trotzdem dieses Demokratische halt so ziemlich, was wir auch innerhalb so versuchen, ja auch mitzumachen. Und durch diese Balance halt zwischen sehr dezentral und trotzdem irgendwie zentral, also wir brauchen ja schon noch irgendwie allgemeine Positionierungen oder Werte oder Blöcke oder Instagram-Plattform und dies und jenes. Und das ist halt dementsprechend schon sehr herausfordernd und ich glaube, dass da Stauf dementsprechend halt so ein super interessantes Experiment auch quasi halt so wirklich ist, wie sich halt junge Menschen auch damit zurechtfinden und dafür irgendwie Lösungen finden. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt, kann aber da selbst gar keine so genaue Prognose irgendwie anstellen.
Ist klar, das habe ich auch nicht verlangt. Reines Bauchgefühl. Das ist, dass du keine Glaskugel hast, vollkommen logisch. Ne? Ja. Das ist nur an was du denkst oder was du dir wünschst.
Ja.
Keine Glaskugel?
Natürlich kannst du keine Prognose abgeben. Ich weiß, dass man die Frage nicht tatsächlich beantworten kann. Es ist nur ein Gefühl, wo könnte es hingehen.
Ja, und ich hoffe einfach, dass wir da wirklich irgendwie einen Unterschied machen können. Einfach, ich denke auch mit mehr Leuten fällt es auch irgendwie immer einfacher, dann dementsprechend einen Unterschied zu machen, halt mehr in die Aktion halt reinzukommen. Und genau das hoffe ich mir halt von Stauf, dass da mehr Leute halt Courage und Mut halt finden können und sich da eben sammeln können und zur Aktion überschreiten können.
Ja, also ich würde genau da anschließen und sagen, also von dem Makro ins Kleine reingezoomt, ins Konkrete ist so, wir brauchen unbedingt, ne, nochmal zum letzten Mal das Thema wiederentdecken, gesellschaftliche, kulturelle Dinge, Werte, sowas wie, dass die Wahrheit das ist, was befreit und dass wir nur in der Wahrheit wirklich frei sind und dass das was Erlösendes hat und dass es sich deswegen lohnt, sich dem zu stellen, egal wie schwer das ist. Und es ist furchtbar schwer, denn wir sind alle nur Menschen. Und dass je schlechter uns das gelingt, dann sind die Konsequenzen Umständen wie diese. Das ist, weil alle bereit sind, über alles jederzeit so ziemlich mehr oder weniger zu lügen. Dann sind wir bei diesen karrieristischen Opportunisten. Und in dieser Dynamik ist es so, wenn man das jetzt ins Kleine reinzoomt, dann hoffe ich, dass bei dieser gesellschaftlichen, bei dem Wiederentdecken dieser Dinge und bei dem Wachsen und stärker und besser da drin werden, denn das müssen wir unbedingt, im Moment ist es eine Katastrophe, wie wir da aufgestellt sind, dass wir da in der Studentenschaft als Studenten und letzten Endes als Individuen einfach einen Beitrag leisten können, der wächst. Und zwar in der Form, dass man dann irgendwann als ein Mensch, der versucht, täglich die beste Version irgendwie seiner selbst sein und mehr Kraft und mehr Mut aufzubringen und ein bisschen weniger zu lügen und ein bisschen mehr die Wahrheit zu sagen, dann letzten Endes auch in die bestehenden Strukturen wieder reingehen. Und dass wir dann eigene Fachschaften haben werden, alternative Fachschaften, dass wir in den Studentenparlamenten drin sein werden und so weiter und so fort. Und das wäre so für mich eine realistische Utopie, ja, eine positive Vision, wo wir hinwachsen, weil wir uns natürlich auch, wir können natürlich nicht ständig so nur in der Abo-Rolle drin bleiben, wenn wir irgendwas nicht nur kritisieren, sondern auch mal wirklich besser machen wollen, dann müssen wir rein und die schlecht gewordenen, korrupt gewordenen Zustände und Verhältnisse, so stelle ich mir das vor, irgendwie auch wieder so besser machen und retten. Wir müssen kämpfen um die. Da braucht es gute Leute, im Moment sind da zu viel schlechte und es liegt auch daran, dass viele von denen, die es vielleicht besser könnten, zu kokett sind und sich dem oder den Sinn da drin nicht sehen und sich dem nicht aussetzen wollen oder wie auch immer. Und jetzt erleben wir halt gerade, was passiert, wenn das eine gewisse Dynamik entwickelt. Und jetzt müssen wir irgendwie wieder lernen, dass es Dinge gibt, die so wertvoll sind, dass es sich lohnt, sich denen zu stellen, auch wenn es schwer ist. Und das auf allen Ebenen und unseres die studentische.
Super. Also, wo findet man euch? Auf stauf.org. Und ihr habt auf stauf.org ohnehin sämtliche sozialen Medien verlinkt. Ihr seid auf Telegram, auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter und auf TikTok, wenn ich das richtig sehe. Euren Podcast verlinken wir ebenfalls noch in den Shownotes. Und Gerne. Ich würde sagen, jetzt haben wir sowieso schon lange geredet, war aber auch ein spannendes Gespräch. Ich danke euch herzlich, dass ihr hergekommen seid. Und dann würde ich euch gerne, wenn ihr noch was loswerden wollt, die letzten Worte überlassen.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut uns sehr, dass wir dieses Gespräch wahrnehmen durften.
Ja, von mir auch nur noch vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.